Hörpunkt 6 auf DRS 2. Steht eine langjährige Partnerschaft gutem Sex im Weg, verhindert er ihn sogar? Der Teufel steckt auch bei dieser Antwort auf die Frage im Detail. Ob und wie Sexualität in Partnerschaften lebendig bleibt, bleiben kann, zu dieser Frage unterhält sich nun Stefan Mester mit der Psychotherapeutin Gisela Zeller-Steinbrich und dem Paartherapeuten Klaus Heer.
Immer noch gilt ja die Devise, guter Sex gehört zu einer Partnerschaft. Wie weit ist diese Vorstellung realistisch bzw. praktikabel, Gisela Zeller-Steinbrich?
Rein von den Zahlen her kann man sagen, es nimmt ab. Menschen geben an, wenn man Umfragen glauben kann, dass die sexuelle Beziehung und die sexuelle Befriedigung in der Partnerschaft zurücktritt. Was zunimmt, ist Selbstbefriedigung. Ähnlich kann man sagen, Menschen leben immer mehr vereinzelt oder als Singles. Insofern kann man sich überlegen, inwieweit ist das tatsächlich der Fall. In jedem Fall ist es so, dass am Beginn einer Partnerschaft das Sexuelle in aller Regel eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass Wünsche nach sexueller Befriedigung wahrscheinlich mit an erster Stelle stehen, wenn ein Paar sich zusammentut. Was daraus dann im Laufe der Zeit wird, ist eine andere Frage.
Das ist das Spannende und darauf werden wir dann auch noch eingehen. Anschauen. Klaus Heer, wie sehen Sie das? Gehört guter Sex zur Partnerschaft?
Das ist jetzt eine Definitionsfrage. Und zwar sind nicht wir als Experten dazu berufen, das zu definieren, was die tragenden Säulen einer Beziehung sind, sondern das Paar einzig selbst. Und wenn es das nicht macht und uns glaubt, und der Presse glaubt, die wir sagen, das gehört dazu, dann kommen sie in Teufelsküche, weil sie dann eben unter Druck geraten. Und Druck, das weiß man, ist der Erbfeind von aller Lust.
Man kann dem auch sagen, es ist ein Mythos, guter Sex in einer langjährigen Partnerschaft. Woher stammt dieser Mythos oder ist es ein Wunschdenken?
Ein Wunschdenken ist es natürlich. Ja. Also es gibt ja diese Liebesmythen, angefangen von Plato, wo man davon ausgeht, dass zwei Hälften versuchen zusammenzukommen. Und der Prototyp des Zusammenkommens ist wahrscheinlich die körperliche Verschmelzung auch im Orgasmus. Das kann man als Mythos bezeichnen insofern, als es nicht jeden Tag und alltäglich zu haben ist. Und ich glaube, da liegt eine Hauptschwierigkeit. Neben dem Normativen, was Herr Heer angesprochen hat, das Paar selbst gibt sich eventuell Normen. Auch das gibt es ja sehr häufig. Also man darf gewisse Dinge nicht oder man muss bestimmte Dinge. Es gibt ein Anrecht, haben manche Paare die Idee auf sexuelle Befriedigung in der Partnerschaft. Das sind die Normen innerhalb des Paars. Dann gibt es natürlich gesellschaftliche Normen, die da sehr stark einwirken. Und eine Hauptschwierigkeit ist, glaube ich, die, dass wir annehmen, es müsste zur Verfügung stehen, es müsste andauern. Und das ist der Mythos oder es ist eine Ideologie, würde ich sagen.
Ja, der hauptwirksame Mythos ist natürlich ein persönlicher Mythos in der Paargeschichte, nämlich, dass es, wie Sie gesagt haben, meistens zu in der Startphase der Beziehung eine rauschende Sache gibt im Bett und das einzubüßen, und zwar in viel, viel kürzerer Zeit, als man das sich je vorgestellt hat, das ist ja wirklich ein starkes Stück. Und wenn man das feststellt, es schmilzt dahin oder bröckelt oder korrodiert, das ist eine wirklich schwere Belastungsprobe für jede Beziehung, wenn man sich eben vorstellt, es müsste einigermaßen so bleiben, wie es ist. Es bleibt nicht, wie es ist. Und das zu verkraften ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, der Beziehung eine zweite Chance zu geben in der Hinsicht.
Bevor wir in dieses Thema eintreten, ein bisschen anschauen, wie denn das funktioniert, möchte ich die drei Begriffe Liebe, Beziehung und Sex, die ja in einer Partnerschaft gehören offensichtlich, mal auseinandernehmen und sie auf ihre gemeinsame Schnittmenge untersuchen. Wenn Sie mir vielleicht ganz kurz definieren könnten, in wenigen Worten, zum Stichwort Beziehung, Klaus Heer.
Das ist unter allen dreien der nüchternste Begriff. Der sagt einfach, dass wir miteinander etwas Verbindliches zu tun haben wollen. Jedenfalls, solange es uns gefällt, solange wir es aushalten, manchmal auch. Man könnte auch sagen, wir sind zusammen in einer Abhängigkeit. Sobald wir nämlich anfangen zu lieben, sind wir auch abhängig. Man könnte vielleicht sogar so unverschämt sein und sagen, Beziehung ist ein Synonym für Abhängigkeit.
Gisela Zeller-Steinbrich.
Wenn man die drei Begriffe aufeinander bezieht, würde ich zunächst mal sagen, also Beziehung ist das Umfassende. Ja, in dieser Beziehung kann Liebe sich ereignen. Sie kommt auch durch Liebe zustande. Also wenn wir von Partnerschaften sprechen, ist das in der Regel so. Und es kann sich eine Form der körperlichen Liebe entwickeln. Das nennen Sie wahrscheinlich Sex. Ich sage lieber körperliche Liebe. Sex hat schon sowas von Verfügbarkeit und von, ich nenne das immer Liebeskonsumismus. Das
wollen wir gleich den Begriff so Sex dann klären, ja, wie Sie ihn sehen?
Ja, Sexualität ist für mich eine Facette einer Beziehung, eben als körperliche Liebe, etwas, was die körperliche Anziehung des Paars ermöglicht, wo eigene, individuelle, triebhafte Bedürfnisse auf ein Entgegenkommen des Partners stoßen und wo im guten Fall, wirklich nur im guten Fall und nicht regelmäßig und auch schon gar nicht als Anspruch, so etwas wie eine körperlich-geistige oder körperlich-seelische Befriedigung stattfinden kann. Also Sexualität ist für mich gebunden an eine Beziehung, mindestens an eine Beziehung zu sich selbst, also wenn man nochmal Autoerotismus anspricht.
Klaus Heer, sehen Sie das auch so? Sex, Sie als Mann.
Ich glaube, Sex ist in erster Linie eine hinterlistige Machenschaft der Natur. Sie sorgt dafür, dass unsere Art nicht ausstirbt und entsprechend sind wir auch ausgestattet mit Hormonen und die spielen verrückt und beglücken uns eben vor allem in der ersten Zeit. Und hier haben wir so eine schlimme Erfahrung, die man ruhig generalisieren darf, dass sobald die Kinder da sind, manchmal genügt auch schon eins, ist Sexualität auf dem Rückzug. Das ist eben zu erwarten und ich glaube, wenn mehr Leute das wüssten, dass es so ist, würden sie sich vielleicht gar nicht auf das Experiment einlassen.
Zum Stichwort.
Ich würde schon noch gerne was sagen. Also ich meine nicht, dass Sexualität etwas ist, was immer auch was Geistiges ist. Sexualität ist der Ausdruck des Sexuellen, des Triebhaften und das ist zunächst mal an den Körper gebunden. Aber wenn man von Befriedigung spricht, da bin ich sicher, dass eine gewisse Leere zurückbleibt, wenn sich Sexualität nur auf der körperlichen Ebene abspielt und nicht auch im Sinne einer Begegnung, Ausdruck einer Beziehung ist, wo beide, das muss nicht gleichzeitig sein, ja, das wäre auch wieder so eine Norm, wo beide auch befriedigt sind. Sonst bleibt was Leeres zurück.
Das glaube ich auch, dass Sexualität eigentlich trotz aller Aufklärung und trotz aller Libertinage-Gedanken, die wir seit 68 gepflegt haben, wenn da die Liebe fehlt, da fehlt etwas ganz Wesentliches. Und zunehmend jetzt auch bei den Männern, die sagen, oh, Sex ohne Liebe ist ja wirklich eine hohle Sache. Und obwohl sie dann auch für 135 Milliarden Dollar im Jahr Porno konsumieren, die Männer, nicht? Und das sind ja die Männer und nicht die Frauen, die das brauchen.
Sie sagten, Frau Zeller-Steinbrecht, eine Leere. Herr Heer, Sie sagten hohl das Gefühl, aber gleichzeitig erwähnen Sie einen 135 Milliarden Markt. Offensichtlich kann diese Leere, diese Hohlheit dann doch nicht so unangenehm sein.
Ja, das ist ein Notbehelf.
Ja, es ist ein Not. Und die Not besteht vor allem darin, dass die Sexualität zu zweit etwas sehr Anstrengendes und Kompliziertes ist. Vor allem auf die Dauer. Ich bin versucht zu sagen, ist es eigentlich fast nicht zu machen. Es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Ich weiß es einfach aus Erfahrung. Und zwar die Erfahrung ist ja die, dass ich in meiner Praxis jetzt seit vielen, vielen Jahren nur die Paare sehe, die ohnehin elitäres Bewusstsein, wenn ich das im allerbesten Wortsinn brauchen darf, haben, die also wirklich sich bemühen darum, etwas Gutes aus ihrer Beziehung zu machen. Und auch bei denen ist es eben so, dass es unglaublich viel Anstrengung und unglaublich viel Frustrationstoleranz und Aufwand bedarf, wenn man überhaupt die Chance haben will, eine länger dauernde Beziehung auch sexuell zu haben, die befriedigend
genannt. Zu diesem Thema möchte ich,
gerne was dazu sagen, weil ich das so treffend finde, wie Sie es gesagt haben. Es ist was sehr, sehr Anstrengendes und auf die Länge vielleicht gar nicht zu machen. Da würde ich voll zustimmen. Es ist nicht zu machen, mit aller Anstrengung nicht. Ja. Das heißt, es ist allenfalls aus meiner Sicht zu ermöglichen. Ja, es ist etwas, was zugelassen werden kann, aber nicht hergestellt werden kann. Und mit dieser Idee, es muss doch machbar sein, setzt sich Paare nicht nur zusätzlich unter Druck, sondern diese Idee ist ihrerseits wieder Ausdruck auch von Schwierigkeiten, die darunter liegen, die nicht nur das einzelne Paar zu verantworten hat, mit dem wir dann als Paartherapeuten arbeiten, sondern die vielleicht auch einen sexuellen und gesellschaftlichen Umgang mit dem Sexuellen bezeichnen, der sehr stark auf Konsum ausgerichtet ist und auch was Nomadisierendes hat. Also man grast ab und zieht weiter. Und das ist, glaube ich, nicht nur etwas, was das einzelne Paar in der Sexualität erlebt, sondern was wir alle im Umgang miteinander erleben. auf verschiedenen Gebieten.
Das also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch in den Interessengebieten, die man hat, die wechselnden Affinitäten, die man im Laufe des Lebens entwickelt, dass die Sexualität sich da nahtlos einreiht, zum Beispiel in die Präferenz der Hobbys.
Ja, genau. Meine Erfahrung ist, dass die Leute eigentlich die Hobbys der Sexualität vorziehen, weil die Hobbys sind wieder einfacher zu haben und die Befriedigung und der Kontakt ist relativ durchschaubarer, einzuordnen, berechenbarer, während die Sexualität zu Hause, die andere ja weniger, zu Hause ist sie eben unwegsames Gelände.
Ich möchte Sie beide, Gisela Zeller-Steinbrich und Klaus Herr, mit zwei Zitaten von Ihnen konfrontieren und Sie kommentieren mir das bitte. Das passt auch gleich gut hier im Anschluss an die scheinbare Unvereinbarkeit von der Sexualität, wie wir sie bis jetzt in unseren Köpfen haben, wie sie uns von den Medien, von unseren Moralvorstellungen, von der Religion diktiert wurden. Klaus Herr, von Ihnen habe ich gelesen, kürzlich, eine gute Ehe kommt auch ohne Lust und Leidenschaft aus. Ich habe auch gelesen, vielleicht wird die Sexualität erst in 100 bis 200 Jahren als Aufwind in der Beziehung entdeckt. Das klingt nicht sehr ermunternd jetzt für die jungen Heiratswilligen. Wir sind im Monat Mai, der Heiratsmonat. Von Ihnen, Frau Zeller-Steinbrich, gibt es einen Titel, die Zweierbeziehung zum Scheitern verurteilt.
Kein Fragezeichen.
Nein, Punkt.
Ah, Punkt.
Also. Nein, da gibt es natürlich ein Fragezeichen.
Haben Sie das Fragezeichen übersehen?
Nein, ich habe das so gelesen.
Da. Ach so.
Nun, meine Frage, das klingt alles ziemlich rabenschwarz. Wir stellen uns nun das junge Paar vor, Sie 25, er 28, planen den schönsten Tag Ihres Lebens im Mai. Sexualität erst in 1 bis 200 Jahren als tragendes Element der Partnerschaft. Können Sie mir das?
Natürlich nicht. Jetzt im Mai, da haben Sie, wenn Sie heiraten, ich hoffe, Sie kennen sich noch nicht zu lange, haben Sie wirklich etwas Schönes vor sich. Da müssen Sie nicht 200 Jahre warten, sondern Sie können das nehmen, was jetzt im Frühling halt blüht. Die Schwierigkeit ist ja höchstens, dass im Sommer ist ja der Frühling vorbei. Und wenn es mir nicht gelingt, mit meiner Partnerin zusammen den Sommer zu genießen und nicht nur verärgert und enttäuscht an den Frühling zurückzudenken, dann habe ich auch eine Chance, und zwar heute und nicht erst in 200 Jahren.
Sie sagen das quasi postaktum. Muss man bereit sein, die Sachen so entgegenzunehmen, wie sie kommen? Sollte man die jungen Leute nicht vielleicht von vornherein darauf aufmerksam machen, dass sie im Fall, dass es mal kommen würde, dass man da schon Verhaltensregeln bzw. Kodex untereinander?
Ja, das wäre ganz schön, aber es nützt gar nichts. Es ist kein Paar, das wirklich im Schwung ist miteinander, glaubt auch nur ein einziges Wort. Jedes Paar fängt wirklich von Null an und macht die Erfahrungen von Hoch bis Umwandlung in etwas Dauerhaftes selbst mit.
Ich denke, Sie haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, die Frage der Erwartungen spielt schon eine große Rolle. Ich glaube, früher haben sich die Kirchen zur Aufgabe gemacht, so etwas wie Eheunterricht zu machen. Und ich halte nun gar nichts davon, dass Beziehungen und schon gar nicht sexuelle Beziehungen unter so ein normatives Diktat, sei es von Kirche oder von wem auch immer, gestellt werden. Aber eine gute Beratung hat immer auch eingeschlossen, dass nicht zu viel voneinander erwartet wird, sondern dass man sich ein Stück weit offen hält auf den anderen. Wenn man eine befriedigende Sexualität sieht als Ausdruck einer guten Beziehung, ich sage immer, jedes Paar hat die Sexualität, die ihm entspricht. Und man kann nicht mit Normen von außen herangehen, man muss aber schauen, und das ist auch sicher sinnvoll, jeder für sich, was brauche ich und wie geht's mir dabei? In dem Moment, wo ein Paar offen ist für seine eigenen Befindlichkeiten und die Befindlichkeiten des anderen, gibt's auch Möglichkeiten, Sexualität lebendig zu halten, so wie sie sich dann eben darstellt. Das Schlimme ist, dass man Ideen hat, und die werden auch zum Teil medial vermittelt, wie das auszusehen hat, mit Frequenzen und Praktiken, und dann wird alles auf ein funktionelles Niveau geschoben, was dem ganzen Geschehen überhaupt nicht angemessen ist. Und da spielen natürlich auch die Medien, ich muss das an der Stelle sagen, schon eine Rolle. Wir erleben ja nicht nur, dass in den einzelnen Paarbeziehungen Sexualität, sexuelle Aktivität rein numerisch eher abnimmt. Wir erleben auch so etwas wie eine Sexualisierung der Gesellschaft. Wir sind in allen möglichen Bereichen sprachlich und natürlich von den Medien her sehr mit Sexuellem konfrontiert, in einem Übermaß. Die Verfügbarkeit von sexuellem Stoff, das ist eine Überfülle. Das Radio war bisher sehr verschont davon im Vergleich zu anderen Medien. Jetzt kommen sie auch noch mit dem Thema. Man kann sich natürlich fragen, ist das sinnvoll?
Ich entnehme Ihren Worten ein kleines Plädoyer für die Petit secret de l'amour, für die Geheimnisse der Sexualität.
Absolut. Und zwar nicht nur ein kleines, sondern ich sage den Paaren immer Sexualität oder Intimität. Ich würde viel lieber von Intimität sprechen, weil das ein umfassenderer Begriff ist und nicht so funktionalisiert klingt. Intimität eines Liebespaares ist nur möglich gegen den Rest der Welt. Es ist nicht möglich, wenn die Kinder durchs Schlafzimmer laufen. Es ist nicht möglich, wenn andere zuschauen, außer mal, wenn der Thrill da ist. Ich lasse mich jetzt durch dieses mich zeigen, auch noch zusätzlich erregen, aber im Ganzen kann das nur stattfinden, wenn das Paar bereit ist, aus sich selbst etwas Exklusives zu machen und diese Intimität, etwas ganz Spezielles, was nur dieses Paar miteinander teilt, auch zu bewahren. Und das wird zerstört, dadurch, dass es erstens mal in die Öffentlichkeit gezerrt wird, es wird zerstört, dadurch, dass es eben normativ unter Druck gerät, es wird auch zerstört durch Seitensprünge und Außenbeziehungen. Dadurch geht diese exklusive Intimität verloren und die braucht es.
Klaus Heer, seit über 30 Jahren Paartherapeut, können Sie diese Beobachtungen teilen? Diese Entität, diese Einheit der Paarbeziehung?
Was Sie jetzt gesagt haben, über zum Beispiel über Fremdgehen, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht unterscheiden. Das ist auch normativ. Man darf nicht fremdgehen, wenn man die Intimität der Beziehung nicht zerstören will.
Das greift sie an. Das muss man sich ja, sagen, nicht, dass es nicht zu verarbeiten ist, aber es greift
es
diese
regt
Intimität
sie
natürlich
an in erster Linie. Es greift sie nicht an. Es,
ja, da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung.
Bitte, darum sind wir da, um das auszudiskutieren. Ich möchte aber kurz vorher in einen Begriff klären. Vielleicht völlig aus männlicher Sichtweise. Sie reden von Intimität und Fremdgehen. Auf welcher Ebene findet das bei Ihnen statt? Ist das die körperliche Sache? Ist das die Herzensangelegenheit, die Kopfsache? Ich finde, da sollte man vielleicht auch noch aufteilen.
Gewöhnlich in der großen Mehrheit der Fälle findet das statt auf der Hormonebene, also wo Leute Abwechslung suchen, ganz einfach. Es gibt aber auch andere Sachen, besonders Frauen und jetzt zunehmend auch Männer, die haben daneben das Bedürfnis, auch andere Intimität, die nicht einfach nur gerade körperlich ist und die nicht nur Ventilfunktion hat, auch andere Bedürfnisse zu befriedigen, anderswo noch aufzublühen, wo man zu Hause vielleicht fremd geworden ist, dass man dann halt fremd geht, um zu sich selbst zu finden. Das ist eben auch möglich. Und ich bin mir da eigentlich sehr unklar. Wie können wir, das ist meine Seufzerfrage, wie können wir mit einer Lebenserwartung einer Partnerschaft, die inzwischen gegen 50 tendiert, 50 Jahre, wenn wir auf natürlichem Weg, wenn einer stirbt, müssen wir es zusammen aushalten. Ich bitte Sie, wie sollen wir dann die Intimität zu zweit 50 Jahre lang pflegen, nur weil uns jemand sagt, sonst zerstört ihr eure Heimbeziehung, die zu Hause.
Ich war nicht diejenige, die das gesagt hat. Ich habe gesagt, es greift die Intimität des Paares an und diese Intimität braucht es, um das zu ermöglichen, was in der Sexualität geschieht, nämlich auch ein Aufgeben von Schutzbedürfnissen und ein Loslassen, Fallenlassen, sagt man so schön umgangssprachlich. Das ist nur in einem geschützten Raum möglich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Rein biologisch, ich rede nicht von der biologischen und reinen Triebabfuhr, die kann überall stattfinden.
Auch die andere Sache, das Intime, das, was die Seele betrifft und das Herz, niemand muss mir weismachen wollen, das wäre nur in einer angestammten Beziehung möglich. Und ich finde, es muss möglich sein, in unseren Köpfen möglich sein, dass auch etwas Unvorhergesehenes mal passiert im Lauf der 50 Jahre.
Jetzt setzen also, Sie selbst Normen, Herr Heer, merken Sie es?
Es muss einfach offen sein.
Also sagen wir mal, es findet einfach sehr häufig statt. Und es ist sehr wichtig zu schauen, warum findet das statt, was sind die individuellen Tendenzen. Und sehr häufig ist es ein Versuch, selber lebendig zu bleiben oder wieder lebendig zu werden, psychisch, und auch möglicherweise die Partnerschaft wieder lebendig zu gestalten. Also das hat viele Facetten, ja. Aber eine dieser Facetten ist eine negative, nämlich dass ein Raum, der exklusiv war und den man geteilt hat, dass da wie ein, ja, wie soll man sagen, da gibt es etwas, was eindringt.
Aber Sie haben vorhin das Wort Triebabfuhr gebraucht. Tut diese Triebabfuhr auch diesen intimen Raum, den Sie jetzt skizziert haben? Tangiert er ihn?
Das ist eine große Frage. Ja. Es gibt Paare, die zumindest auf eine Zeit das schaffen, zu sagen, wir haben unseren geistig-seelischen und vielleicht auch sogar körperlichen Raum und was darüber hinaus rein körperlich passiert, das tangiert uns nicht. Aber ich habe vorhin schon gesagt, für mich gibt es dieses rein körperliche nicht. Genauso wenig wie es eine Emotion ohne Gedanken gibt, gibt es eine körperliche Erregung, ohne dass die Seele und der Geist beteiligt sind.
Aber gerade insofern, jetzt alle die Hörerinnen und Hörer, die diese vielen, vielen Filmausschnitte, wo da irgendwelche Ehekräche und untreue Geschichten erzählt werden und der Mann dann der Frau an den Kopf wirft, das hat mit der Liebe gar nichts zu tun, der ertappte Mann beim Fremdgehen.
Das ist typische männliche Schutzbehauptung. Die Verletzung der körperlichen Intimität jetzt, dass jemand mit jemand anderem schläft, das ist das immer noch, das am meisten einfährt, das am meisten Verletzungen hervorruft. Das ist wirklich das Zentrale.
Woher kommen diese Verletzungen? Eifersucht?
Ich weiß nicht, es ist vielleicht etwas Archaisches. Das, meine Frau gehört mir, so ungefähr. Wir haben im Kopf jedenfalls und auch emotional haben wir diesen monogamen Trieb, eine Zeit lang wenigstens. Und selbst wenn es dann nicht mehr so eindeutig ist, wenn man selber Lust hätte mit jemand anderem, ist es noch verletzend. Es ist eben schwierig damit zu leben, dass da noch jemand anders ist. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir hoffentlich, es scheint mir, dass wir unterwegs sind, das ganz langsam ein bisschen breiter zu machen.
In welchem Sinn breiter?
In dem Sinn, wie es 68 mal grobschlächtig daherkam, jeder pennt mit jedem und so, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist einfach zu grob und zu verletzend. Funktioniert nicht. Aber es könnte sein, dass wir mit der Zeit unsere Herzen auch ein bisschen weiten könnten. Es ist im Moment nicht so aktuell, finde ich. Wir müssen erst mal schauen, was können wir zu zweit machen und wie innovativ können wir zu zweit sein, dass wir die Erfahrung der ersten Zeit, wo wir fliegende Sexualität haben, dass wir die nicht als fossile Energie betrachten, sondern dass die Sexualität eigentlich eine erneuerbare Energie sein muss. Wir wissen, wir müssen etwas dafür tun. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute eben gar nicht so Lust haben, etwas dafür zu tun. Sie denken, es müsste von selbst gehen.
Ja, es ist wie ein Konsumgut, das ist diese Stelle, die ich meine, wo dann tatsächlich etwas unterlassen wird, was selbstverständlich ist. Das gilt erstens mal für die ganze Beziehung. Paare gehen oft miteinander um in einer Weise, das würden sie nie mit Drittpersonen, das würden sie nie am Arbeitsplatz. Genau. Und wenn man davon ausgeht, dass ihnen doch diese Liebesbeziehung so wichtig ist, dass es etwas Kostbares ist, man trifft nicht alle Tage jemanden, mit dem man das Gefühl hat, ich möchte mit dir mein Leben verbringen. Und das gilt es ja eigentlich zu bewahren.
Ja.
Und gemessen daran ist, also der Umgang oft nicht so zuträglich.
Ja, der Respekt geht verloren und der ortsübliche Anstand geht auch verloren.
Das ist so die Verhaltensebene. Ja. Aber darunter geschieht auch etwas, wo Nähe oft verwechselt wird mit unklaren Grenzen zwischen Personen. Dass sozusagen der andere verantwortlich gemacht wird für die eigene Befindlichkeit und nicht jeder seine eigenen Gefühle, seine eigene Frustration, seine eigene Einsamkeit in Eigenregie nimmt, sondern quasi dem anderen zumutet. Ich sage, dann ist die Beziehung oder der andere wie ein Mülleimer. Und jeder muss das zu sich selbst zurücknehmen und in Eigenregie, in Eigenverantwortung bearbeiten und auch sehen, wie er zufrieden werden kann.
Und dann hat es noch damit zu tun, dass der Stoffwechsel innerhalb der Beziehung auch häufig schwer gestört ist, dass ich nicht sagen kann, was mich bedrängt oder bedrückt, dass ich das nicht sagen kann, ohne dass der andere sich verteidigt. Es sind zwar zwei Leute, die miteinander reden, aber kein Mensch ist da, der zuhört, den das interessiert, was der andere sagt. Mhm. Und damit haben wir eigentlich Erstickungsanfälle sind zu erwarten. Und Krach, das hat auch etwas mit Akustik zu tun. Ich muss eben laut reden, wenn ich das Gefühl habe, der andere ist schwerhörig oder sogar taub.
Ja, oder Auseinandersetzung in dem Sinne, dass wirklich jeder nochmal guckt, also das sind zwei Einzelne. Wir setzen uns auseinander, wir sind einzeln. Und im günstigen Fall merken wir dann, was zwischen uns ist, wie wir uns aufeinander beziehen. Und da muss auch Negatives Platz haben. Ich glaube, das ist ein anderes wichtiges Vorurteil über die große Liebe, dass das Negative keinen Platz hat. Also, dass es eben dann nicht schön sein müsste.
Es ist auch so, dass es ja hormonell ausgeblendet ist, das Negative am Paar.
Am Anfang im Stadium der Verliebtheit, wie wir gesagt haben. Ja? Aber im ganzen Leben ist das sicher nicht so. Und im ganzen Leben ist sicher auch nicht so, dass man, wenn man in einer Beziehung ist, dann nicht mehr einsam ist. Oder wenn man Lust erleben will, muss man bereit sein, Unlust und Leiden auf sich zu nehmen. Und das ist das, was ich mit Konsumismus meine. Sexualität und sexuelle Befriedigung soll verfügbar sein wie Essen und Trinken jederzeit überall. Und das kann nicht funktionieren. Man muss auch was auf sich nehmen.
Ich möchte nochmal zum Thema Verliebtsein zurückkommen. Es ist doch nicht so, dass man einmal im Leben verliebt ist, die betreffende Person heiratet. Das Verliebtsein kann einen doch zu jedem Augenblick, zu jeder Tageszeit, in jeder Lebensphase treffen. Wie geht man da damit um?
Kann es nicht. Wenn man in einer befriedigenden Beziehung lebt und tatsächlich nicht Lücken sind, dann verliebt man sich auch nicht. Es gibt ja erstaunlich viele Paare, die sehr lange zusammen sind und vielleicht sogar, also ich kenne auch Paare, die sind ein Leben lang zusammen und es hat das nicht gegeben.
Also das kann auch reine Fantasielosigkeit sein. Das muss nicht Tugend sein.
Von
sonst
Tugend
kann,
rede ich gar ich, nicht.
Aber ich rede jetzt von Tugend, dass man das zu einem unwandelbaren Ideal erklärt, zu zweit zu sein. Ich glaube, man verliebt sich, weil Gelegenheit dazu ist. Gelegenheit.
Und weil Lücken sind. Weil Lücken sind
da bin ich auch nicht sicher, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt keine Beziehung ohne Lücken. Also jede
auch
Beziehung ist Anwärterin für Fremdgang. Kein Mensch, kein Partner weiß irgendeinen Moment lang, dass ihm das nicht blüht eines Tages.
Sie reden von Lücken, aber das sind Lücken und das Verliebtsein ist kein Prozess, den man steuern kann.
Sicher nicht. Aber Verliebtsein geschieht ja nicht einfach durch die Gelegenheit. Also dafür gibt es viel zu wenig Verliebtheit. Die Gelegenheiten übersteigen ja die Verliebtheit bei weitem.
Finden das heißt, Sie, da es gibt, muss, es gibt das so etwas, wenig Gelegenheit?
Das nein, es gibt sehr viel mehr Gelegenheiten, als es Verliebtheit gibt.
Ach so, das meinen Sie.
Und da muss ja eine bestimmte Bereitschaft da sein, einerseits, und auch eine gewisse, ich nenne es mal, psychische Notwendigkeit. Das heißt, es muss was sein, was andockt bei mir selbst, bei dieser Gelegenheit. Und das nenne ich eine Lücke. Und je nachdem, wie groß die ist, geschieht das schneller und häufiger.
Ich bin eben nicht einverstanden mit den Lücken, die dafür verantwortlich sind, dass ich da fremd gehe. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich immer wieder Paare, Männer und Frauen höre, die nach dem Sündenfall zum anderen kommen und sagen, ja, unsere Beziehung war ein Mängelwesen. Es ist doch klar, ich konnte ja nicht zu Hause bleiben, wie soll ich denn so leben? Also wenn dann jemand die Schuld auch noch dem anderen mindestens zur Hälfte, wenn nicht mehr, zuschiebt, dass er fremdgegangen ist. Dabei ist der Fremdgang ist eine persönliche Entscheidung. Ich mache diesen Lösungsversuch. Darum würde ich sagen, es passiert jedem uneingeschränkt und wenn die Gelegenheit auf der Verhaltensebene da ist, dann kann ich vielleicht nicht rechtzeitig aussteigen.
Aber es setzt ein Unbefriedigtsein voraus. Also die Tatsache, der Tisch kann voll sein mit Essen, wenn ich keinen Hunger habe oder vielleicht sogar übersättigt bin, wird mich das nicht reizen. Also insofern stimmt es ja, Sexualität ist ein Trieb ähnlich wie Hunger auch. Da muss auch ein Entgegenkommen des Einzelnen sein und aus Einzelbehandlungen weiß ich eben, dass es sehr wohl möglich ist zu schauen, was hat denn im individuellen Fall dazu geführt, dass das jetzt und zu diesem Zeitpunkt möglich war, wenn man so will, oder notwendig war, je nachdem, wie man es betrachtet.
Klaus Ehr, Sie haben vorhin im Zusammenhang mit den 68er Libertinagen von Herzensangelegenheit angetönt, man müsse die Herzen öffnen. Das geht dann für mich irgendwie in Richtung, sind glücklich erfüllte Beziehungen, reduzieren die sich dann tatsächlich auf nur, in Anführungszeichen, zwei Personen, haben da nicht auch drei oder vier Personen Platz?
Heute nicht. Unsere Herzen sind, glaube ich, zu eng und es hat auch keinen Sinn. Es funktioniert einfach nicht. Wir sind zu eng, wir sind zu schmerzanfällig, wir sind zu sensibel dafür. Das könnte
ich würde das alles auch unterstreichen. Das zu würde ich weglassen, weil es so klingt, als müssten wir anders sein.
Ja, wir müssen
also nicht. Also es ist die Condition humaine, die nichts anderes zulässt vielleicht.
Ja.
Ich möchte zum Schluss kommen, nochmals auf unser junges Ehepaar vom Monat Mai zurückkommen. Sex, Liebe, Partnerschaft. Was raten Sie jungen Heiratenden für ihre Zweibeziehung? Gibt es da so einen mütterlichen, väterlichen, erfahrenen, therapeutischen Rat?
Wäre peinlich. Die brauchen das gar nicht. Die schöpfen aus dem Vollen.
Sind Sie das auch so, Porzeller
Steinbrich? Ich verstehe mich auch nicht als eine, die Ehevorbereitungskurse macht. Damit habe ich gar keine Erfahrung. Was ich denke, was gut ist zu wissen, ist, dass es kein Konsumgut ist, weder Liebe noch ihr körperlicher Ausdruck. Dass es wichtig ist, stressfreie Räume zu schaffen, das muss man vielleicht heute auch sagen. Also das ist Fürsorge braucht auch für diesen Teil. Und ansonsten ist vielleicht hilfreich, wenn man schon im Vorhinein weiß, die allerhöchsten Erwartungen werden im Leben meistens nicht erfüllt, auch in der Partnerschaft nicht, was nicht heißt, dass die Sache deswegen schlecht sein muss.
Das waren die Psychotherapeutin Gisela Zeller-Steinbrich und der Paartherapeut Klaus Heer im Gespräch mit Stefan Mester zur Frage »Verhindert Partnerschaft Sex?« hier am Höhepunkt 6 auf DRS 2.